Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Heute sprechen wir über die verwundbare Demokratie und haben diese Folge live am 23. Juli 2024 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen. Wir hatten zu Gast Maximilian Steinbeiß, Journalist, Jurist, Autor, Chefredakteur des Verfassungsblog. Und wir haben mit ihm gesprochen über unsere wehrhafte Demokratie, über autoritären Populismus und über sein neues Buch mit eben diesem Titel, Die verwundbare Demokratie. Ist unsere Demokratie unantastbar? Was wäre, wenn eine autoritär-populistische Partei staatliche Machtmittel in die Hand bekäme? Genau das haben wir in den nächsten 45 Minuten diskutiert. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Harald Geiwitz und ich wünsche Ihnen nun viel Freude. Herzlich willkommen und guten Morgen bei Nachgefragt hier im Basecamp. Mit einer gewissen sommerlichen Lässigkeit haben wir heute schon 2 bis 3 Minuten Verspätung, mit der wir anfangen. Hier vor Ort stört es keinen, da sitzen alle mit Kaffee und Croissant und freuen sich drüber. Bei den Livestream-Gästen entschuldigen wir uns für die kleine Verzögerung, aber wie gesagt, im Sommer wird es alles ein bisschen lässiger. Wir haben heute nicht so ein sommerlich lässiges Thema, sondern die Frage, wie verwundbar ist unsere Demokratie? Und heute ist das nachgefragt eine Buchvorstellung. Das Buch steht hier zwischen uns und neben mir sitzt Maximilian Steinbeiß. Ganz herzlich willkommen hier zum Nachgefragt. Hallo. Maximilian Steinbeiß ist Jurist, lange Zeit auch schon Journalist, Autor, hat auch mal Belletristik veröffentlicht, das ist vielleicht für den späteren Verlauf des Gesprächs nochmal eine Frage wert, sozusagen, wie es damit aussieht, ist aber natürlich vor allem auch bekannt als einer der Gründer von Verfassungsblog, seit 2009 eine wichtige Plattform, um verfassungsrechtliche Fragen auch in einem europäischen Kontext zu diskutieren und ist auch zu lesen in vielen großen Medien oder auch im Deutschlandfunk zu hören zu all diesen Fragen. Worum geht's? Wir haben überall auf der Welt, merken wir, dass es Populisten gibt, die versuchen, die freiheitliche Rechtsordnung außer Kraft zu setzen. Und gleichzeitig denken wir immer noch, ach, wir haben ja ein Grundgesetz, wir sind eine wehrhafte Demokratie, so haben wir es auch irgendwann mal im Gemeinschaftskundeunterricht gelernt und denken, das wird schon alles gut gehen. Gleichzeitig wächst so ein bisschen eine Ungewissheit. Ist das denn wirklich so? Wie ist es denn, wenn Populisten tatsächlich erstarken und diese Grundannahme, wir sind die eigentlichen Vertreter des Volkes und damit tatsächlich sozusagen nach oben kommen und diese Realität, diese alternative Realität dann tatsächlich auch zum Tragen bringen, wenn die stärker werden und dann eben auch Möglichkeiten haben, in unserer Verfassungsrealität tatsächlich Änderungen zu vollziehen. Und dieser Frage geht das Buch Die verwundbare Demokratie nach. Natürlich auch am Beispiel Thüringens, aber auch mit interessanten internationalen Exkursen zum Thema Polen, zum Thema Ungarn. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Erstmal ein bisschen miteinander, dann gerne auch mit den Fragen aus den Kommentaren im Livestream, aber auch hier im Basecamp. Ich möchte am Anfang gerne, Herr Steinbeiß, einmal die Frage so ganz grundsätzlich stellen. Warum hat es Ihnen denn das Verfassungsrecht so angetan?
Ich bin als Journalist schon, also ich bin Rechtsjournalist, ich bin politischer Journalist und Rechtsjournalist und das Verfassungsrecht war immer schon so ein bisschen mein Pet-Project als Journalist und wie ich angefangen habe in dem Beruf, war das ein totales Nerd-Thema, was echt nur was für Feinschmecker und Spezialisten war. Und dann kam eine Krise nach der anderen, die Finanzkrise, die Euro-Krise, die Staatsschuldenkrise, die Flüchtlingskrise, die Ukraine-Krise, die Corona-Krise, you name it. Und mit jeder dieser Krisen ist das Verfassungsrecht stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Und es war festzustellen, dass die Nachfrage nach juristischer Expertise, was da eigentlich passiert und wie es einzuordnen ist und wie da der rechtliche Kontext dazu ist, dass diese Nachfrage enorm gewachsen ist in den letzten 15 Jahren. Und das ist das, was wir versuchen, auf dem Verfassungsblog zu decken, diese Nachfrage. Und da juristische Expertise bereitzustellen. Und aus dieser Beschäftigung ist auch dieses Projekt entstanden.
Also aus den Krisen heraus. Und im Grunde geht es ja jetzt auch vielleicht nicht um eine wirkliche Krise, aber es geht um Fragilität eigentlich von einer liberalen Rechtsordnung. Und die Frage, wie wehrhaft sind wir an dieser Stelle tatsächlich auch? Wo sehen Sie denn da sozusagen die größte Gefährdung, die Sie jetzt in der deutschen Verfassungsordnung auch so wahrnehmen?
Ich glaube schon, dass man von einer Krise sprechen kann, einer Krise der liberalen Demokratie. Das ist ein globales Phänomen. Der autoritäre Populismus ist etwas, was wir in fast allen Demokratien auf der Welt eigentlich sehen können und von dem auch Deutschland nicht unaffiziert ist. Und zu dieser Strategie des autoritären Populismus gehört der gezielte und planmäßige Missbrauch von Verfassungsinstitutionen. Dass man sich also Grundrechte, Zuständigkeiten, Minderheitsrechte zunutze macht, um die eigene Erzählung, dass mit diesem System irgendwie was nicht stimmt, dass die Eliten irgendwie nicht diejenigen sind, die die Eliten sein sollten, dass das wahre Volk irgendwie von der Macht ferngehalten werden soll, diese Erzählung sozusagen mit Evidenz zu füttern. Und diese Strategie ist sehr erfolgreich und sie impliziert sozusagen die Institutionen der Verfassung zum Instrument dieser Strategie zu machen. Und das sieht man auch jetzt schon in Deutschland in der Strategie der AfD, die im Moment noch aus der Position einer Oppositionspartei unter vielen, mit relativ beschränkten Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten wachsen mit zunehmenden Wahlerfolgen. Und nicht erst in dem Moment, wo es um eine Regierungsbeteiligung geht, sondern auch schon vorher. Also zum Beispiel eben das Wahlziel der AfD in Thüringen ist 33% plus. Und das ist keine zufällig gewählte Zahl, sondern das ist die Zahl, mit der man die Hoffnung verknüpft, dass man mehr als ein Drittel der Abgeordneten im Landtag hat, was einem dann eine sogenannte Sperrminorität gibt, mit der man dann Entscheidungen blockieren kann, und zwar sehr wichtige Entscheidungen. Alle Entscheidungen, die mit Zweidrittelmehrheit gefällt werden müssen. Das ist ein Beispiel dafür, wo man sieht, wie dieser instrumentelle Blick auf solche Verfassungsinstitutionen, wie diese Zweidrittelmehrheitserfordernisse sich auswirken kann.
Ein Thema, was uns hier im Basecamp natürlich immer beschäftigt, ist die Frage, die Zusammenhänge zwischen der Digitalisierung und, ich sag mal, dem Wandel der Willensbildung in einer digitalen Welt. Wie sehen Sie da den Einfluss auf Verfassungsrecht und auf Verfassungsrechtsentwicklung, auch in den letzten, ich sag mal, 10 bis 20 Jahren, wo das ja zunehmend eine Rolle gespielt hat?
Also den Einfluss gibt es sicherlich, also vor allem was die demokratische Öffentlichkeit betrifft und die Art und Weise, wie sie zustande kommt und wie sie funktioniert und wie sie sich bildet, aber auch mit Blick auf die zunehmende Schwierigkeit, politische Meinungsbildungen in Parteien zu bündeln und so. Also da kann man sicherlich Zusammenhänge herstellen. Was dazu kommt, ist, dass eben auch Teil dieser autoritär-politischen Strategie der Zugriff auf die Medien ist. Und also auf der einen Seite der Zugriff auf die öffentlich-rechtlichen, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auf den staatlichen, auf die staatlich organisierten Medien. Aber auf der anderen Seite eben auch das Benutzen von privaten Investoren, die sozusagen befreundeten Proto-Oligarchen, wenn man so will, die dann sich eine zunehmende Medienmacht aufbauen. Und wenn da eine hohe Medienkonzentration vorhanden ist, wie zum Beispiel in Thüringen, wo es faktisch eigentlich nur noch einen wirklich mächtigen Zeitungsverlag zum Beispiel gibt, dann ist die Gefahr groß, dass da sozusagen diese mediale Player dann einfach übernommen werden kann. Und die Digitalisierung trägt dazu bei, auch insofern, als die digitalen Medien von so Sachen wie Medienkonzentrationsrecht, also die Gegenmittel, die für die analogen Medien mal eingeführt worden sind, und die sind davon ausgenommen. Insofern ist es eine komplizierte Gemengelage, aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, so einen Zusammenhang kann man auf jeden Fall herstellen.
Sie haben jetzt gerade schon Thüringen nochmal erwähnt, aber wenn man vorher nochmal so ein bisschen die internationale Dimension ein bisschen ausleuchtet, wir haben, und in dem Buch wird das auch ganz ausführlich nochmal getan, sowohl im Hinblick auf Ungarn und auf Polen. Und ich will nochmal ein Kompliment machen, was mich sozusagen bei der Lektüre des Buches sehr überzeugt hat, war, dass da sehr transparent und sehr freundlich auf die recherchierenden Helferinnen und Helfer hingewiesen wird bei jedem Kapitel. Also das, was jeder Autor sozusagen eigentlich braucht, dass andere ihm auch noch ein bisschen helfen, wird dort sehr transparent gemacht, finde ich sehr sympathisch da drin. Ungarn und Polen. Polen ist ja im Grunde das Beispiel, wie in Rechtssystem sehr stark schon verändert wird, wo allein durch Personalpolitik sozusagen das Justizsystem im Grunde verändert wird. Gleichzeitig ist es dort aber trotzdem jetzt nochmal gelungen, dass es jetzt wieder eine andere Mehrheit gibt. Ungarn ist sozusagen ein anderes Beispiel. Kann man sozusagen aus Polen einfach auch Hoffnung schöpfen und würde man sagen, die Messen in Ungarn sind gesungen aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, so kann man es ein bisschen zusammenfassen. Also jedenfalls, was Ungarn betrifft, ist es, glaube ich, sehr schwer vorstellbar, wie dieses Regime von Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei auf demokratischem Wege nochmal jemals abgelöst werden soll. Also bei der letzten Wahl haben wir es gesehen, da ist ein breites Parteienbündnis von ganz links bis ganz rechts, hat nicht ausgereicht, um einen Machtwechsel herbeizuführen, weil eben alle Institutionen in Ungarn systematisch und planmäßig daraufhin eingestellt sind, dass eigentlich eine Regierung, die nicht von der Fidesz-Partei, also von Orbáns Regierungspartei, dominiert wird, gar nicht erfolgreich regieren kann. Das kann man vielen einzelnen, kleinen, sehr technischen, aber dann so ein sehr stimmiges Gesamtbild ergebenden Punkten sehen. Und da steckt ein Plan dahinter. In Polen war auch deswegen das nicht so einfach möglich, weil die PiS-Partei in Polen, anders als die Fidesz-Partei, keinen Zugriff auf die Verfassung selber hatte. Also in Ungarn hat die Fidesz-Partei halt die Zweidrittelmehrheit durch ein sehr bizarres Wahlsystem, das eine relative oder auch absolute Mehrheit eben in eine Zweidrittelmehrheit sehr leicht übersetzt. Und das ist in Polen nicht der Fall. Deswegen war sozusagen die polnische Regierung auch zu sehr viel grobschlächtigeren Mitteln gezwungen, um die Übernahme der Institutionen voranzutreiben. Also viel mehr mit tatsächlich mehr oder weniger offenem Verfassungsbruch zu operieren. Und da ist jetzt der Machtwechsel gelungen und das ist eine sehr hoffnungsspendende Sache. Aber man sieht gleichzeitig aber auch, wie schwer das ist, wenn sozusagen die Institutionen, insbesondere was die Unabhängigkeit der Justiz betrifft, mal so kompromittiert sind, wie es in Polen der Fall ist, das dann wieder zurückzubauen, ohne den Schaden dadurch noch zu vergrößern, dass man dann seinerseits zu rechtsstaatlich problematischen Mitteln greifen, ist halt eine sehr komplizierte und langwierige und kostspielige Aufgabe. Und der stellt sich jetzt der neue, oder nicht mehr so ganz neue, aber jedenfalls der amtierende ungarische Justizminister Adam Bodnar, der vorher der Bürgerrechtsbeauftragte war und so eine der letzten Bastionen war, die der PiS da noch Widerstand entgegengehalten hat. Und der hat jetzt die undankbare Aufgabe, da sozusagen die Scherben zusammenzukehren hinter der PiS, und darum ist er nicht zu beneiden.
Das klingt nach einer großen Aufgabe. Gleichzeitig stellt sich natürlich bei uns die Frage, was muss man tun, um eine liberale Demokratie vielleicht auch wetterfest machen zu können? Und da darf man ja durchaus auch von Nachbarn lernen, gerade von unserem direkten und großen Nachbarn Polen. Wäre das ja vielleicht ganz schlau, auch ein bisschen zu lernen. Was können wir denn lernen? Worauf sollte man denn dann tatsächlich in Deutschland hinwirken?
Also ich glaube, die Hoffnung an die Verfassung zu richten, dass die sozusagen für jedes Szenario, das man sich da vorstellen kann, sozusagen einen vorbeugenden Fix irgendwie vorsieht, dass dann nichts passieren kann und dass das alles irgendwie von vornherein so gesteuert bleibt, dass sich diese Szenarien nicht realisieren lassen. Diese Hoffnung braucht man, glaube ich, nicht haben. Also wir haben auch in dem Projekt versucht, Punkte zu identifizieren, wo tatsächlich Schwachstellen sind, die man verstärken kann, und da gibt es auch welche. Aber das ist nur ein Punkt und vielleicht gar nicht der wichtigste, sondern der wichtigste ist tatsächlich, sich, bevor diese Szenarien passieren, klar zu werden, was da auf einen zukommen kann. Und dann, dass die Akteure in den Institutionen sich damit vorher beschäftigt haben und ihre Handlungsspielräume und ihre Möglichkeiten der Gegenwehr sich darüber vorher klar geworden sind und auch sozusagen Solidarität organisiert werden kann und tatsächlich dann im großen Stil öffentlicher Protest mobilisiert wird. Also ein Beispiel, das ich da sehr, sehr ermutigend finde, ist Israel im letzten Jahr, vor dem 7. Oktober, wie die Netanjahu-Regierung ihre Pläne enthüllt hat, die unabhängige Justiz zu knacken und den obersten Gerichtshof zu unterwerfen, hat sich eben durch die Mithilfe auch von RechtswissenschaftlerInnen, die da eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, einen Protest mobilisieren lassen, wo Hunderttausende von Menschen über Monate auf die Straße gegangen sind und dafür gesorgt haben, dass viele dieser, nicht alle, aber viele dieser Pläne jedenfalls einstweilen so jetzt nicht umgesetzt werden konnten. Und das finde ich sehr hoffnungsstiftend, aber zeigt eben gleichzeitig auch, was für eine gesellschaftliche Mobilisierung da notwendig ist. Und diese Mobilisierung setzt voraus, dass sich die Gesellschaft klar wird über das, was auf sie zukommt. Und das war in Israel der Fall. Da hat eine breite Aufklärung, so graswurzelartig organisierte Aufklärung der Öffentlichkeit stattgefunden. Anders als in Polen, wo die Bevölkerung über sehr lange Zeit gedacht hat, naja, wenn jetzt da irgendwie es da irgendwelchen Richtern an den Kragen geht, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dann waren es eben nur die Richter, die dann protestiert haben und die Justiz und die Anwälte und die Juristen, und man konnte aus der Sicht der Gesellschaft war das irgendwie so ein Jura-Thema. Und diesen Unterschied zu sehen, das ist, glaube ich, auch etwas, woraus wir hier für Deutschland auch Schlussfolgerungen ziehen können.
Ich glaube, Sie nennen es im Buch zivilen Verfassungsschutz, den man da sozusagen ausüben sollte. Das ist natürlich wahrscheinlich das Wichtigste. Gleichzeitig kann man natürlich auch Schwachstellen, die es womöglich gibt, auch noch anfassen. Heute Mittag sozusagen passend, gestern ist das Buch erschienen, heute Morgen haben wir das nachgefragt und heute Mittag treten dann die Ampelkoalition zusammen mit der CDU-CSU vor die Presse und werden nochmal verkünden, wie man das Grundgesetz so ändert, dass das Verfassungsgericht besser geschützt wird. Halten Sie das für einen sinnvollen Weg, da dann einfach an den Mechanismen, an den Regeln nochmal was zu machen, um solche Schwachstellen zu beseitigen, auch wenn Sie sagen, ja, reicht nicht sozusagen aus, dass man jetzt nur die Regeln ändert?
Total. Also gerade was die Verfassungsgerichtsbarkeit betrifft, ist das ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe vor 5 Jahren mal ein Szenario aufgeschrieben, wo ich ausgehend von der Prämisse, dass es eine autoritär populistische Mehrheit im Bundestag gibt, mal durchgespielt habe, was so eine Mehrheit dann alles machen könnte. Und habe dann festgestellt, das Bundesverfassungsgericht basiert auf einem einfachen Bundesgesetz. Die Funktionsweise, die Zusammensetzung des Prozessrechts des Bundesverfassungsgerichts. Das ist das Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das kann eine Mehrheit im Bundestag ohne Zustimmung des Bundesrates ändern und damit sozusagen das Verfassungsgericht so einstellen, dass es eigentlich als Kontrollorgan mehr oder weniger neutralisiert wird. Dadurch, dass man zusätzliche RichterInnenpositionen schafft, einen dritten Senat zum Beispiel einführt neben den 2 bestehenden und dann die Zuständigkeitsverteilung so verändert, dass alle heißen Themen dann zu diesem dritten Senat hingesteuert werden. Da kann man dann zumindest 4 von den 8 Richtern wählt dann der Bundestag, die anderen 4 der Bundesrat. Aber die Hälfte dieser Richter kann dann diese Regierungsmehrheit, Klammer auf, wenn sie vorher die 2/3-Mehrheit, die auch in diesem einfachen Bundesgesetz geregelt ist, abgeschafft hat und dann eben mit einfacher Mehrheit diese Richter gewählt werden können, dann kann sie sozusagen diesen Senat unter ihre Kontrolle bringen. Und von da an geht natürlich alles sehr viel einfacher, weil man dann sich mal der Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts entledigt hat. Und dieses Szenario, wenn das jetzt so kommt, wie ich höre, was dann heute Mittag da verkündet wird, wird eigentlich ausgeschlossen. Und das finde ich ein sehr ermutigendes Zeichen. Also es gibt schon Punkte, da kann man echt noch was machen. Das gilt auch für die Landesebene. Auch die Landesverfassungsgerichtshöfe sind in dieser Weise vulnerabel. Und es geht nicht nur darum, sozusagen dafür zu sorgen, dass das dann alles in der Verfassung direkt dran drin ist, insbesondere was die 2/3-Mehrheit betrifft. Weil man hat immer dieses Dilemma, dass wenn man das alles in die Verfassung reinpackt und sozusagen der Mehrheit entzieht, dann schafft man damit auch Sperrminoritäten. Also wie gesagt, wenn dann eben mehr als 1/3 so eine Wahl von Richtern blockieren kann, dann hat man sich dieses Problem wieder eingehandelt. Und dafür muss man halt einen Workaround finden, dass für so eine Blockadekonstellation dann ein anderes Verfahren möglich ist. Und da gibt's jetzt eine Lösung für auf der Bundesebene und ich hoffe sehr, dass das dann auch sich auf die Landesebene überträgt und da auch gehandelt wird, was im Moment jetzt in Thüringen, wir haben das empfohlen, dafür noch keine Mehrheit da ist, aber unterstellt, es kommt jetzt doch noch nicht gleich zu einer Sperrminorität im Thüringer Landtag nach der Wahl, gibt es da dann vielleicht nochmal ein Zeitfenster nach der Landtagswahl.
Kleine ketzerische Frage in dem Zusammenhang. Viele, gerade in Berlin, finden ja den Föderalismus manchmal ganz schön anstrengend. Man kommt nicht so schnell voran, man kann dies nicht so schnell machen und jenes nicht so schnell machen. Im Hinblick auf sozusagen Abwehr von, ich sag mal, verfassungsfeindlichen Bestrebungen ist so eine starke zweite Kammer, Bundesrat und auch Länder, die eine relativ starke Stellung haben in so einem System, jetzt auch im internationalen Vergleich vielleicht doch gar keine so schlechte Angelegenheit, oder?
Genau, also man sieht da, dass es eben auch einen Moment von Gewaltenteilung hat. Und auf der anderen Seite hat man eben auch die Konstellation, was passiert eigentlich, wenn so ein Bundesland dann in den Autoritarismus abkippt und dann der Bund auch gefragt ist da. Also es gibt eine Verpflichtung des Bundes im Grundgesetz in Artikel 28 Absatz 3 zu gewährleisten, dass in allen Ländern die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gewahrt bleiben. Und wenn zum Beispiel das Rechtsstaatsprinzip da auf eine fundamentale Art und Weise ins Rutschen kommt, dann muss der Bund da was machen. Das ist aber völlig unerprobt. Keiner weiß genau, was er dann da eigentlich machen kann, weil diese ganzen Instrumente, die da vorgesehen sind, noch nie aktiviert worden sind. Und das heißt, da gibt's auch sehr, sehr viel einfach Forschungsbedarf, was diese Instrumente implizieren und was die Voraussetzungen sind und wie das Verfahren dann laufen würde. Zum Beispiel bei der Umsetzung von Bundesgesetzen. Also wenn so ein Land zum Beispiel mal einfach systematisch sagt, das mit dem, also das sind ja Bundesgesetze, also gerade was das Ausländerrecht betrifft, was das Staatsangehörigkeitsrecht betrifft, diese ganzen Remigrations, in Anführungszeichen, Themen. Wenn da so ein Land tatsächlich mal entschlossen einfach sagt, das mag schon sein, dass das alles bundesgesetzlich so geregelt ist, aber bei uns läuft es ab heute anders, dann ist da der Bund gefragt, sozusagen Bundesaufsicht auszuüben. Und wie das geht und was das bedeuten würde, man könnte zum Beispiel einen Bundesbeauftragten entsenden in die Ministerien. Das sind alles so Themen, da weiß keiner genau, wie das eigentlich geht und was das eigentlich bedeutet. Und damit sich jetzt zu beschäftigen, bevor es soweit ist, bevor man sozusagen in der akuten Notwendigkeit ist, da halte ich für sehr, sehr dringlich.
Das ist ja auf der Ebene, wo Fachleute gut miteinander diskutieren. Die andere Ebene, ziviler Verfassungsschutz, ist ja auch die Frage, wie geht die Bevölkerung damit um? Was nimmt sie wahr und kann dann vielleicht auch eine Resilienz gegen populistische, autoritäre Versuche entwickeln? Sie haben ja auch das mal vor ein paar Jahren das Buch Mit Rechten reden veröffentlicht. Und die Frage ist, sehen Sie, dass da genügend passiert und dass sozusagen genügend Awareness da ist auf der einen Seite, aber auch genügend Willen sozusagen in einem Dialog auch deutlich zu machen, wofür man steht und was man möchte und was man nicht möchte. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ich glaube schon, dass da Bewegung ist. Also vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, es war nur so das dominante Bild, dass der autoritäre Populismus das Problem von irgendwelchen anderen sozusagen weniger entwickelten Demokratien ist. Also vor allem so Osteuropa, die sind irgendwie neuer und unerfahrener im Umgang mit der Demokratie und da haben die da solche Probleme. Aber Gott sei Dank haben wir unser Grundgesetz und unser Bundesverfassungsgericht und die passen auf uns und das kann uns alles nicht passieren. Und das hat sich, glaube ich, schon gedreht. Also da ist nach meiner Wahrnehmung die dominante Sicht auf dieses Phänomen jetzt mittlerweile eine ganz andere. Es gibt ja auch die Debatte um Parteiverbotsverfahren. Also es wird viel über repressive und präventive Dinge nachgedacht. Und meine Hoffnung ist, dass da diese Diskussion jetzt ergänzt wird, dadurch, dass man auch so eine antizipatorische Sicht darauf hat. Also nicht nur zu gucken, wie kann man verhindern oder wie kann man unterdrücken, sondern auch zu gucken, worauf muss man sich denn einstellen für den Fall, dass diese Dinge kommen. Denn das ist ja das Problem. Es ist eben gerade nicht so, dass da von außen sozusagen an die Mauern der Demokratie die feindlichen Heere hinrücken und versuchen, das zu erobern, sondern dass es darum geht, von innen die Institutionen zu kapern und zu missbrauchen und sozusagen umzudrehen. Und das ist eine ganz andere Strategie als sozusagen der Oldschool-Autoritarismus, wo es dann um Systemsturz und Staatsstreich geht und solche Dinge und auf die erstmal eigentlich so die Instrumente der wehrhaften Demokratie zugeschnitten sind oder waren. Und diesen Shift hinzukriegen, sich jetzt auf diese neue Strategie einzustellen, ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
Trotzdem hört man ja dann oft auch den Vergleich, wie war das in der Weimarer Republik, wo sozusagen die Verfassung von den Parteien sowieso nicht in ihrer Mehrheit dann getragen wurde im Lauf der Zeit. Und gleichzeitig hat man auch gesehen, dass es sowohl Justiz als auch Polizei als auch Kirchen eigentlich alle mit diesem demokratischen System mal gelinde gesagt gefremdelt haben. Das ist ja tatsächlich heute schon anders. Aber ich will nochmal hinaus auf die Frage der größeren Organisationen. Also wir erleben ja, dass sozusagen Parteien und Mitgliedschaft in Parteien allein von den Zahlen heruntergeht, auch, glaube ich, im öffentlichen Ansehen. Also wer würde jetzt öffentlich nochmal sagen, ich bin Mitglied dieser oder jener Partei oder so. Und auch andere größere Organisationen eigentlich das Problem haben. Und damit fehlt ja auch, ich sage jetzt mal, Organisationen, die durchaus da auch eine Rolle spielen können in solchen Prozessen. Nehmen Sie das als Problem wahr?
Ja, also auf jeden Fall. Das ist ein Teil der Krise der liberalen Demokratie, in der wir uns befinden. Dass es sehr viel schwerer geworden ist, überhaupt noch für irgendwelche Sachen Mehrheiten zu organisieren. Ich meine, wenn wir über Thüringen reden, da haben wir seit 4 Jahren keine Regierung, die eine Mehrheit hat. Und es gibt kaum eine Perspektive darauf, dass das nach der Landtagswahl dann anders sein wird. Also gut, jetzt kommt BSW noch dazu. Also keiner weiß so genau, was da passiert. Aber jedenfalls, dass sich sozusagen das Meinungsspektrum auf eine Art und Weise organisiert, wo dann ein klares Mehrheitscamp und ein klares Minderheitscamp vorhanden ist. Das ist immer schwieriger zu organisieren und das hat vielfältige Gründe und da lernt ja dann auch das System daraus und entwickelt sich da weiter. Und es ist halt ein Risiko damit verbunden, dass dieser Lernprozess gestoppt wird, dadurch, dass das System halt in einen Autoritarismus kippt und damit der Lernprozess ein Ende hat. Denn wenn ein solches Regime sich dann mal etabliert hat, dann ist es sehr schwer, es wieder loszuwerden.
Ist da vielleicht nicht doch das französische Modell ein ganz gutes? Macron hat jetzt relativ wagemutig gesagt, wir machen jetzt mal Wahl, hat natürlich auch ein Mehrheitswahlrecht mit Stichwahlen. Und man könnte jetzt sagen, hat ja insofern geklappt, weil es keine autoritäre Mehrheit an der Stelle gibt. Sollten wir vielleicht einfach das Wahlrecht ändern und ein Mehrheitswahlrecht einführen? Ich spitze es mal ein bisschen zu, aber auch in Richtung Westen kann man ja nochmal schauen, was ja auch Großbritannien betreffen würde.
Also das britische Beispiel ist, finde ich, noch eindrucksvoller, dass es da eben tatsächlich, wobei, also ich meine, es ist immer schwer, da solche Transferüberlegungen anzustellen. Also in Großbritannien ist einerseits haben die eben, wie lange war das jetzt, 14 Jahre oder 16 Jahre Tory-Regierung, die in den letzten Jahren auch einfach selber sozusagen einen autoritär-populistischen Drall hatte, jedenfalls mit Boris Johnson. Und wo man viele dieser strategischen Versatzstücke dann auch am Werk sehen konnte. Und Da ist sozusagen die Erfahrung da, was passiert, wenn diese Strategie bis an ihr bitteres Ende durchgezogen wird und wie kaputt diese Partei ist und welche unfassbaren Schäden die da angerichtet hat, ist offenkundig und das ist die Basis dafür, dass jetzt tatsächlich ein Machtwechsel stattgefunden hat. Es zeigt aber andererseits auch, wie resilient dann doch solche Institutionen dann sein können. Also es war der Machtwechsel weiterhin möglich, aber auf Basis eben eines Mehrheitswahlrechtssystems, eines sehr extremen Mehrheitswahlrechtssystems, wo tatsächlich auch mit einer relativen Mehrheit, ich weiß gar nicht, der Stimmanteil war, glaube ich, so 36% von Labour, reicht für eine überwältigende Mehrheit dann im Parlament. Das kann auch in die andere Richtung kippen. Also ich meine, Ungarn hat ein sogenanntes Grabenwahlrecht mit so ein paar Zusatzaspekten daran, das auch darauf zugeschnitten ist, aus so einer relativen Mehrheit nicht nur eine absolute Mehrheit, sondern sogar eine Zweidrittelmehrheit zu machen. Das ist eine zweischneidige Sache. Insofern wäre ich da skeptisch gegenüber der Idee, was das Wahlrecht betrifft, da so einen Systemwechsel auszuprobieren, weil das mit großen Risiken verknüpft ist und weil es, glaube ich, auch auf unsere politische Kultur nicht passt. Also das Gefühl, dann eben unterrepräsentiert zu sein, wenn man, also dafür ist unsere Parteienlandschaft jetzt schon zu vielfältig. Und dass tatsächlich das auf eine Unterdrückung von politischen Grundströmungen hinauslaufen würde, wenn man auf die Weise tatsächlich ja dann die Grünen, die FDP, die Linke und jetzt die neu entstehende BSW im großen Stil sozusagen in die Bedeutungslosigkeit kippen würde. Da, glaube ich, wäre der Schaden größer als der Nutzen.
Bevor wir jetzt gleich auch noch zu Fragen kommen, die Sie hier stellen können oder die vielleicht auch über unsere Online-Community zu uns kommen. Ich schaue schon mal zu Nicole so ein bisschen. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch eine so ein bisschen grundsätzlich auch noch mal gefragt. Also wenn man sich anschaut von den großen Zyklen. Wir hatten ja in den 1830er, 40er Jahren in Europa eine riesige Bewegung, die durchaus auch miteinander verknüpft war und wo es darum geht, um Demokratie und Rechtsstaat zu kämpfen. Hat nicht überall gleich geklappt, aber ich sage jetzt mal, daraus ist eigentlich entstanden, was wir eben auch an liberalem Rechtsstaat und Demokratien in Europa eben hatten. Da gab es auch immer einen großen englischen Einfluss, weil da schon einiges ging, aber man hat sich da voran bewegt. Mittlerweile hat man so den Eindruck, ja, Demokratie, Rechtsstaat, sind wir da so ein bisschen müde, erschlafft und sagen, ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig, den autoritären Staaten, ich sage jetzt mal Ostasien, da geht es doch Menschen auch ganz gut und haben wirtschaftlichen Erfolg. Also ist dieses Modell Demokratie so ein bisschen auf dem auslaufenden Ast irgendwie gerade gesetzt?
Also ich weiß nicht, wie hilfreich der Vergleich mit den 1830er, 40er Jahren ist, sozusagen vor März. Da ging es um eine vollkommen andere Konstellation. Da ging es darum, um den Konflikt zwischen einer Monarchie von Gottes Gnaden und der Vorstellung einer an die Gesellschaft rückgekoppelten Regierung. Und diesen Konflikt haben wir nicht mehr. Also ich sehe nirgends jemand, der sagt, eigentlich wären wir besser dran, wenn wir noch einen absolut herrschenden Monarchen hier hätten oder so. Das ist auch nochmal anders als im 20. Jahrhundert.
Das ist, glaube ich, eine sehr kleine Gruppe, ja.
Und insofern ist es, glaube ich, eher so, dass tatsächlich einfach die Demokratie so sehr das Standardmodell geworden ist, dass man eben gerade gar nicht sich vorstellen kann, Demokratie im Gegensatz wozu. Denn es ist ja auch so, dass anders als im 19. Jahrhundert, aber auch noch im 20. Jahrhundert, alle, über die wir jetzt so als Problem für die Demokratie wahrnehmen, sich selber als glühende Demokraten irgendwie inszenieren. Und nicht nur als glühende Demokraten, sondern auch als glühende Grundgesetzfans. Ich finde es immer bemerkenswert, wie sehr die AfD zum Beispiel sich selber als Verteidiger des Grundgesetzes gegen, also sozusagen alles, was man in dieser Art von Rhetorik gegen die AfD richtet, haben die schon längst auf ihren Plakaten stehen. Während der Corona-Krise haben die eine ganze Kampagne gefahren, gemeinsam für das Grundgesetz, mit so Videos, wo alle möglichen AfD-Politiker dann sagen, was ihr Lieblingsartikel im Grundgesetz ist und so. Und das ist auch nicht nur zynisch so. Das ist nicht so nur so, dass sie sagen, wir tun jetzt mal so und dann verarschen wir die damit. Sondern das ist ein spezielles, also sie versuchen sozusagen das Verständnis von Demokratie, das Verständnis von Grundrechten auf eine identitäre Weise umzudeuten, um dann sich in die Lage zu versetzen, diese Institutionen der Verfassung und der Demokratie zu den Instrumenten ihres Machterwerbs beziehungsweise Machterhalts dann umzuschmieden. Und das ist die Strategie dahinter. Und auf diese Strategie scharf zu stellen, ist das, worum es hier geht. Das heißt, sozusagen, da jetzt so eine kulturpessimistische Erzählung zu bauen, dass wir jetzt irgendwie erschlafft sind in unserem Willen, irgendwie uns für die Demokratie einzusetzen, ich glaube nicht, dass das weiterführt.
Also genau hingucken und etwas tun. Und jetzt wäre natürlich die Gelegenheit für Sie auch noch nachzufragen. Ich schaue einmal zu Nicole. Sie hat ein Mikrofon. Da vorne auch, aber immer der Reihe nach.
Sehr schön. Vielen Dank. Heiko Landal-Getter, Herr Steinbeiß. Ich arbeite in einer Branche, die sich mit Aspekten der äußeren Sicherheit beschäftigt, in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, was ja auch etwas stiefmütterlich in den letzten 20 bis 30 Jahren behandelt worden ist. Und es hat einen Krieg in Europa gebraucht, um, ich sag mal, eine Awareness in der Bevölkerung zu schaffen, um wieder über Kriegstüchtigkeit zu diskutieren. Was können und müssen wir tun, um solche Diskussionen, wie wir sie hier heute führen, aus diesen Zirkeln herauszubringen? Was kann da der Anstoß sein? Ich mag nicht befürchten, was es sein müsste, um die breite Bevölkerung für solche Themen zu interessieren. Haben Sie eine Idee?
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, wie Sie den Zusammenhang herstellen zwischen dem Krieg und der Frage.
Ganz einfach. Wir haben Beispiel Ausstattung der Streitkräfte Bundeswehr. Ich bin selbst Reservist. Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist etwas stiefmütterlich behandelt worden. Wir haben einen Krieg gebraucht, um ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass wir etwas tun müssen, um unseren Staat zu schützen an den äußeren Grenzen. Was müssen wir tun, um unseren Staat eben auch verfassungsrechtlich zu schützen? Und wie bekommen wir die breite Bevölkerung dahin, dass sie sich darüber Gedanken macht? Wir tun das hier in diesen kleinen Zirkeln. Das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren auch immer im Bereich Sicherheit und Verteidigung getan. Wir alle haben uns überlegt, was müsste man tun? Es ist nie getan worden. Es hat diesen Krieg gebraucht, um diesen Schalter umzulegen, ein neues Denken anzustoßen. Ja. Wir stoßen hier in einem kleinen Zirkel etwas an, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, dieser kleine Zirkel. Wird es ein bisschen deutlicher?
Ja, also was ein ganz integraler Teil unseres Thüringen-Projekts ist, dass wir reingehen in die Institutionen. Und damit meine ich nicht nur, dass wir mit PolitikerInnen reden oder mit irgendwelchen VerfassungsrichterInnen, sondern wir haben zum Beispiel Workshops mit Lehrern gemacht an den Schulen, die sich damit beschäftigen, was passiert denn, wenn da jetzt so ein Bildungsministerium ist, die dann plötzlich versuchen, das Bildungssystem zur Indoktrination von SchülerInnen zu verwenden, damit die alle da sozusagen auf deren Ziele eingenordet werden. Und was kann ich denn als eine verbeamtete oder auch angestellte Lehrerin im Schuldienst in Thüringen da so machen? Und da eben dann zu identifizieren, erstens, was kann da so passieren? Mit welchen Methoden könnten die dann versuchen, da dieses Ziel zu verwirklichen? Und was könntest du dann daraus für Schlussfolgerungen ziehen? Das ist die Art von Aufklärungsarbeit, die wir versuchen, da voranzutreiben. Und das gilt jetzt für Schulen. Das Gleiche kann man machen für die Justiz, für die RichterInnen, überhaupt für den öffentlichen Dienst, für die Polizei, für den Sicherheitsapparat, aber auch für die Zivilgesellschaft, für die Verbände, für den vorpolitischen Raum, für die politische Bildung. Und ich glaube, in diese Richtung muss man gehen, dass man dort versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, darüber, was auf sie ganz spezifisch, nicht so irgendwie die Demokratie und der Rechtsstaat und diese abstrakten Begriffe, sondern auf ihre Lebenssituation, auf ihre berufliche Situation, was auf sie zukommen kann und was sie dann da machen können. Und das ist, glaube ich, ein Hebel, den muss man bedienen.
Dank. Hier vorne ist noch eine Frage oder ein Beitrag.
Ja, hallo, herzlichen Dank, Herr Steinbeiß, Alexander Schwittek vom Zentrum Liberale Moderne. Ich habe eine Frage zur Stellung der Bundesverfassungsgerichte oder Verfassungsgerichte im Allgemeinen. Oft erscheint es mir, dass wir natürlich in Deutschland aus den historischen Lehren sehr viel Wert aufs Bundesverfassungsgericht legen. Im europäischen Ausland, in den Niederlanden, in den skandinavischen Ländern gibt es diese Verfassungsgerichtbarkeit nicht in der gleichen Art und Weise, wie wir sie hier haben. Und man kann das natürlich als populistisches Argument abtun, dass wir halt oft halt diese Beschränkung der Politik über die Verfassungsgerichte haben, also eine rechtliche Programmierung der Politik. Aber ich glaube, dadurch, wie wir in der Vergangenheit auch gelernt haben, dass es auch eine starke Politisierung der Verfassungsgerichte geben kann durch Besetzung von einzelnen Richtern, hängt es dann an diesem Personal, ob ein Verfassungsgericht eben der Demokratie hilft und sie retten kann in gewisser Weise oder eben ja vielleicht sogar ihr Totengräber werden kann. Und da wollte ich mich nochmal bei Ihnen erkundigen, wie schätzen Sie das ein, auch dann im internationalen Vergleich? Sehen Sie da auch das Problem und das Demokratiedefizit auch dieser Gerichtsbarkeit? Vielen Dank.
Also auf jeden Fall kann ich sagen, lohnt sich die Lektüre des Buches. Auch dazu findet man sozusagen ein bisschen Ausführungen, aber ich will Sie jetzt nicht vom Antworten abhalten.
Genau, also es stimmt, also es ist nicht so, dass man sagen kann, also es hat sich so ein bisschen das Bild etabliert, dass man so eine Art Checkliste machen kann, was irgendwie zu einer vernünftigen liberalen Demokratie dazugehört und dass da irgendwie Verfassungsgerichtsbarkeit ein ganz elementarer Teil davon ist. Und es ist vollkommen richtig, dass viele, und zwar auch sehr erfolgreiche Demokratien, diese Institutionen nicht kennen. Die skandinavischen Länder, die Niederlande, die Schweiz, Großbritannien, das sind genau die Länder, nämlich die keine Erfahrung mit autoritären Regimes machen müssen und insbesondere keine Erfahrung mit dem Überwinden von autoritären Regimes. Also Verfassungsgerichte sind überall dort eingeführt worden, wo man so eine Transformationserfahrung verdauen musste und die Anhänger eines alten Regimes so ein bisschen mit dem nötigen Vertrauen versorgen musste, dass sie das Wagnis, diese Transformation auch irgendwie eingehen können, weil da gibt es dann eben so ein unabhängiges Gericht, dass da das neue Regime, die neuen Mehrheiten so ein bisschen auf sie aufpasst. Und umgekehrt natürlich auch. Also kurzum, da so einfach die Bedingungen dafür zu stärken, dass man so eine Transformation sich trauen kann. Jetzt ist es gleichzeitig so, dass trotzdem die Gesellschaften so vielfältig und so divers geworden sind, dass auch in diesen Ländern es auch nicht mehr so ist, dass sozusagen pure majoritäre Mehrheitsherrschaft irgendwie der Standard ist, sondern dass es trotzdem da auch eine starke Einhegung durch Menschenrechte und durch auch Völkerrecht, also internationale Gerichte gibt, die dann diese Mehrheiten einhegen, weil auch diese Gesellschaften in dem Problem sind, dass man das nicht mehr so ohne weiteres voraussetzen kann, dass man sagt, na, wenn wir jetzt hier irgendwie majorisiert werden, dann wird uns schon nichts Schlimmes passieren, weil beim nächsten Mal sind wir dann wieder in der Mehrheit. So, also das ist ein globaler Trend und das ist, deswegen glaube ich, ist sozusagen einfach die Unterscheidung zwischen den Ländern mit und den Ländern ohne Verfassungsgericht greift da zu kurz. Und das stimmt, dass das seinen Preis hat. Es stimmt, dass es natürlich irgendwie die Spielräume, politische Entscheidungen zu fällen, verringert, weil die sozusagen rechtlich viel stärker vorformatiert sind. Aber das hat auch seine, also man kriegt auch was für den Preis, nämlich die Möglichkeit, eine diverse Gesellschaft zu sein, in der halt gerade die Minderheiten, die sonst unter die Räder kommen würden, wenn einfach die Mehrheit immer bekommen kann, was sie will, dass die eben sich auch einer majoritären Demokratie anvertrauen können. Und deswegen, glaube ich, kann man da nicht so viele Schlussfolgerungen ziehen. Ich weiß, da gibt es diesen Diskurs, gibt das neue Buch von Philipp Mano, der ja sehr stark in diese Richtung diskutiert. Aber ich glaube, dass gerade mit Blick auf diesen strategischen Missbrauch von Institutionen sozusagen diese Art von Analyse viel zu kurz greift. Also wenn wir zum Beispiel die USA nehmen, wo wir eigentlich seit einem halben Jahrhundert eine Strategie beobachten können, die sagt, wir können, also wir verlieren so ein bisschen das Zutrauen darauf, dass wir einfach eine Mehrheit mobilisieren können, was die Republikaner betrifft. Weil wir durch Migration und durch Kulturwandel irgendwie an den Rand gedrückt werden. Und deswegen schon in den 80er Jahren anfangen, sich zu überlegen, wir müssen tatsächlich die Counter-Majoritarian Institutions, wie sie es, also den Supreme Court letztlich oder überhaupt die Justiz. Das ist unser Ansatzpunkt. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir diese Institutionen beherrschen, um dann wiederum die Voraussetzungen drehen zu können, dass wir halt doch irgendwie in die Mehrheit kommen können, auch wenn wir nicht mehr in der Mehrheit sind. So, und das wird seit 50 Jahren planmäßig durchgezogen in den USA. Und jetzt sehen wir das Ergebnis, nämlich einen durch und durch dem republikanischen Machterhalt verpflichteten Supreme Court. Und das ist eine Perversion dieser Institution. Die ist total kaputt. Das kann man eigentlich nur noch abschaffen. Und da sieht man sozusagen, was passiert, wenn diese Reaktion oder wenn diese Strategie bis ans Ende des Wegs durchgezogen wird.
Gibt es noch eine letzte kurze Frage? Sieht so aus.
Ja, guten Morgen. Henrik Diesmeier von der Quadriga Hochschule. Meine Frage wäre, Herr Steinmeier, Sie sprachen immer von autoritärem Populismus. Heißt das im Umkehrschluss, dass der klassische Populismus oder so ein Populismus-Light für Sie vielleicht gar nicht so ein Schreckgespenst wäre? In dem Sinne, dass die vernünftige Mitte vielleicht auch lauter werden muss und sich auch Methoden oder populärer Themen und Kanäle bedienen muss, um den autoritären Populisten entgegenzutreten?
Also soweit würde ich nicht gehen. Ich benutze sozusagen dieses Attribut zu dem Populismusbegriff deswegen, weil ich das schon als ein Problem empfinde, mit dem Populismusbegriff sozusagen jede Art von Elitenkritik irgendwie zu delegitimisieren und zu diskreditieren. Sondern ich glaube schon, dass man scharf stellen sollte auf die Art von Populismus, die eben zum Ziel hat, ein autoritäres Regime zu errichten. Im Unterschied zu einem Populismus, der im Wesentlichen darauf rausläuft, zu kritisieren, dass irgendwie ja die Eliten irgendwie zu viele Leute über Bord schmeißen. So, das halte ich für sich genommen für ein vollkommen legitimes und auch zutreffendes Beobachtung. Und deswegen ist mir da wichtig, sozusagen, dass durch dieses Attribut autoritär dann einzugrenzen und schärfer abzugrenzen.
Dann sage ich vielen Dank, Herr Steinbeiß. Die Zeit ist um, sogar auch genau mit der Zeit, die wir vorhin zu spät angefangen haben. Also haben wir genau gut hingekriegt. Ich finde es sehr spannend. Ich persönlich könnte jetzt auch noch gut eine Stunde weiterreden, aber das müssen wir vielleicht an anderer Stelle tun. Für mich ist klar, erstens, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen, Die verwundbare Demokratie, dabei aber nicht stehen bleiben, weil wenn man nicht in so einem kulturpessimistischen Erschlaffungszustand ist, weiß man dann auch, dass man was zu tun hat. Jede und jeder von uns. Und das ist ist, glaube ich, nicht das Schlechteste, wenn das vielleicht auch die Reaktion wäre auf die Lektüre dieses Buches. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, Herr Steinbeiß, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank dafür. Und ich weise am Ende darauf hin, dass die Sommerpause gar nicht so lange ist bei uns im Basecamp. Am 6.8. gibt es nochmal eine Trend-to-Go-Ausgabe mit einem weiteren Autor. Das ist der Sommer der Buchvorstellung zum Thema KI Nation, ein Blick in die Zukunft der künstlichen Intelligenz mit Fabian Westerheide. Und im September freuen wir uns auf ein Nachgefragt mit Konstantin von Notz aus dem Deutschen Bundestag. Allen einen guten Sommer und gute Lektüre. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.